Elevation Podcast. Sport, Infos und Interviews rund um Trails, Running und Berge mit Lukas und Oliver.
Okay, dann hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge des Elevation Running Podcasts. Heute gibt es ein interessantes Thema. Wir reden über den Backyard Ultra in den Niederlanden, den du mitgelaufen bist. Das heißt, heute nicht nur wirres, persönliches Gequassel, sondern wie gesagt ein fixes und auch sehr, sehr interessantes Thema. Ich habe diesbezüglich noch überhaupt keine Fragen gestellt und eigentlich auch, glaube ich, sehr, sehr wenig Informationen bekommen, außer dass du coole Holzschuhe bekommen hast. Genau, aber bevor wir reinstarten, denke ich, beginnen wir mit der obligatorischen Trainingsfrage. Wie lief's? Was hast du getrieben?
Jo, ich bin zufrieden, sagen wir mal so, nach dem Backyard Ultra, der am letzten Wochenende war. Heute ist, was ist denn heute? Mittwoch. War ich schon wieder das zweite Mal beim Laufen. Also die Beine waren nach dem Backyard Ultra gar nicht so ramponiert, wie man es vielleicht meinen könnte. Und ich bin gestern das erste Mal wieder so ein bisschen in die Berge gelaufen, nachdem ich jetzt ja gefühlt wochenlang nur flach gerannt bin. Und habe es gleich gebüßt mit Muskelkater vom Bergablaufen, den ich heute gespürt habe bei meinem nächsten Lauf. Aber gestern der Lauf so mal wieder bergauf, hat sich richtig gut angefühlt, ging ohne Gehpassagen, also ohne nennenswerte Gehpassagen, sagen wir mal so. Und da war ich ziemlich zufrieden. Also ich wollte eigentlich nur mal gucken, wo ist die Schneegrenze aktuell, und da bin ich hoch und noch ein kleines Stück weiter und war eine schöne Runde. 13 Kilometer haben sich gut angefühlt, Beine waren okay. Also ich bin damit ziemlich zufrieden. Aber jetzt bist du dran mit deinem Training.
Ja, ich bin grundsätzlich auch zufrieden, kann mich nicht beklagen, bin feste und ambitioniert an meinem Trainingsplan dran. Gestern war irgendwie das erste Mal wieder so ein bisschen so ein Down-Moment, keine Ahnung, es lief einfach so überhaupt nicht. Ich habe auch direkt am Anfang schon gemerkt, okay, also ich sollte Uphill-Intervalle machen und also ursprünglich waren es 80 Minuten, halt Zone 3 Run-Hike-Wechsel. Aber bei den jetzigen Schneeverhältnissen und auch generell im Allgäu gibt es, glaube ich, bei uns in der Nähe keinen Berg, wo du das machen kannst. Von der Distanz, also von der Länge, dass du halt auf diese 80 Minuten kommst. Da fällt mir maximal die Zugspitze ein, aber das brauchst du ja gar nicht versuchen. Und ich habe dann auch gestern relativ schnell gemerkt, nach 15 Minuten, dass irgendwie einfach keine Puste da ist und das einfach nicht ging. Und nachdem ich am Montag die ganze Zeit in der Arbeit mich schon nicht so fit gefühlt habe und so ein bisschen gefröstelt habe, habe ich mich dann dazu entschieden, das nicht mehr zu machen, also da jetzt aufzuhören. Es hat zwar ein bisschen am Ego gekratzt und auch ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe am Anfang halt für mein Trainingstagebuch aufgenommen und habe halt so gesagt, ja, heute habe ich gar keinen Bock. Und dann sage ich nach 30 Minuten Intervalle, okay, sorry, heute geht's mir nicht gut. Das kommt halt ein bisschen wie eine Ausrede, aber war es im Endeffekt nicht. War mit Sicherheit die bessere Entscheidung und heute ist wieder alles gut. Und ich habe mich tatsächlich für einen kleinen Trainingsrun angemeldet, für den ich dich auch noch überzeugen werde. Und zwar der Göggal Trail oder irgendwie sowas. Der ist, wie heißt das? Weilheim, glaube ich.
Da Weilheim, Schongau.
Ja, genau, also Schongau ist ja ein Stückchen weiter unten und Weilheim ist ein Stückchen weiter oben. Und das ist, glaube ich, in Weilheim, das sind 12 Kilometer oder 12,5 ist, glaube ich, offiziell angegeben mit 250 Höhenmeter. Und da habe ich gedacht, will ich mich mal drüber jagen, und das ganze Ding ist nächstes Wochenende am Sonntag. Genau, aber viel mehr habe ich jetzt auch gar nicht Spannendes zu berichten.
Ja, reicht ja auch. Also, und ich glaube, man kann auch mal einfach sagen, es geht heute nicht, und dann geht es halt auch nicht, und dann ist es auch keine Ausrede, dass man keine Lust hat. Also vor allem bei dir nicht. Bei mir kann das schon mal vorkommen, dass ich keine Lust habe und deswegen irgendwas nicht so läuft, wie es geplant war. Bei dir ist es eher ungewöhnlich.
Wobei ich innerlich nicht wusste, ob das jetzt wirklich, also weiß ich, hatte auch das Gefühl, dass mein Körper sich da ein bisschen dann auch drauf ausgeruht hat und sich dann gesagt hat, oh, okay, ja, dann lassen wir es heute, weil ich habe eh keinen Bock. Kann schon auch sein, dass da ein Stückchen davon dabei war. Aber
naja,
ja.
Daran wird es nicht scheitern an der Zugspitze.
Ja, hoffentlich nicht, sonst wäre es ziemlich traurig.
Okidok.
Genau.
Passt soweit.
Dann kommen wir zum Hauptthema, denke ich mal.
Genau.
Backyard Ultra. Ich weiß nicht, ob du vielleicht noch mal kurz erwähnen möchtest oder erklären möchtest, was das grundsätzliche Prinzip von dem Ding ist, für die Leute, die es irgendwie nicht mitbekommen haben oder das gar nicht kennen.
Ja, gerne. Backyard Ultra ist ein Format, bei dem es darum geht, eine immer gleiche Runde möglichst oft zu laufen. Das ist mal so das Grundprinzip. Diese Runde hat bei dem Format Backyard Ultra, das ist festgeschrieben und definiert, damit man es Backyard Ultra nennen darf, immer 6,7 Kilometer. Also die Strecke muss so ausgelegt sein. In der Regel ist die Strecke komplett flach, ohne Höhenmeter. Und man muss immer im Prinzip zur vollen Stunde mit der nächsten Runde beginnen zu laufen. Das heißt, man hat für die 6,7 Kilometer maximal eine Stunde Zeit. Die kann man komplett ausnutzen. Man kann schnell laufen, man kann langsam laufen, wie man will. Man muss aber nach knapp 60 Minuten wieder am Start für die nächste Runde stehen und muss die dann auch zu diesem Zeitpunkt laufen. Also man kann auch nicht sagen, okay, ich laufe halt 10 Minuten später los und hol mir da zusätzliche Pause rein. Das funktioniert nicht. Also immer zur vollen Stunde rennen alle, die noch dabei sind, los auf eine neue Runde und müssen die in 60 Minuten schaffen. Wie gesagt, wenn man schneller läuft als 60 Minuten, hat man, bis die nächste Runde startet, logischerweise eine Pause. Die ist mehr oder weniger lang und die kann man mit Verpflegung, mit was auch immer verbringen, wie man möchte. Und wenn man langsam läuft, hat man halt entsprechend keine oder weniger Pause. Das bleibt einem selbst überlassen. Das ganze Ding geht so lange, bis alle bis auf einen gesagt haben, sie hören auf, sie laufen jetzt keine weitere Runde mehr oder sie schaffen es schlichtweg in der vorgegebenen Zeit nicht mehr. Dann sind die Leute raus. Also wer aufhört oder wer die Zeit nicht schafft, hat ein DNF. Und es bleibt am Ende in der Regel genau einer übrig, der als einziger noch eine komplette Runde bis ins Ziel schafft. Und der ist dann der Sieger und auch der einzige Sieger. Es gibt auch keine Platzierungen dahinter. Also es wird dann nicht gesagt, wer ist Zweiter, Dritter, Vierter. Das gibt es nicht, weil alle bekommen ein DNF, weil sie ja die volle Distanz dieses Rennens nicht geschafft haben, die der meistgelaufene zurückgelegt hat. Also es ist man sagt auch Last Man Standing ganz gerne dazu. Also der Letzte, der noch läuft und die Runde vollendet, der gewinnt. Und deswegen weiß man auch nie, wie lang geht dieses Event. Das hängt natürlich davon ab, wie viele Freaks sind dabei und wie betteln die sich. Weil das Rennen eben dann auch endet. Angenommen, es ist einer dabei, der mega gut ist. Alle anderen sind unerfahren oder schaffen es halt nicht so weit. Dann hilft es dem mega Guten auch nichts, weil er dann eben auch, wenn er diese eine Runde mehr hat als der letzte Verbleibende, dann ist das Rennen aus. Also der kann dann auch nicht sagen, ich laufe jetzt noch 10 Runden alleine weiter, um einen neuen Rekord oder irgendwas zu schaffen. Nee, das Rennen ist dann aus. Also es ist nicht vorhersehbar, dauert das Rennen 24 Stunden oder 16 oder 36. Und das ist so das Format. Und wenn man so die 6,7 Kilometer sich anschaut und eine Stunde Zeit, da sprechen wir irgendwie von einer Pace von 9 Minuten pro Kilometer, die man knapp unterbieten muss. Das ist jetzt wahrlich nicht schnell. Das heißt, es kommt nicht unbedingt auf die körperliche Fitness und schon gar nicht auf V2 Max oder irgendwas an, sondern es geht einfach um die Ausdauer, um die Leidensfähigkeit, um das Durchhaltevermögen und ganz viel um Kopf und Taktik. Genau.
Dann gleich mal, du sagst es Kopf und Taktik, speziell Kopf. Ich habe das damals den Nils, glaube ich, schon gefragt, aber ich frage dich jetzt nochmal, also ist es nicht langweilig, wenn man wirklich da stumpf immer die gleiche Strecke läuft, zumal du halt dann auch irgendwie, also 6,7 Kilometer können sich ja dann auch irgendwie ziehen und wenn man eh schon keine Motivation mehr hat und man weiß noch, ah, jetzt kommt noch die Kurve und dann ist es immer noch so weit, das ist doch richtig doof, oder?
Ja und nein. Also ja, es ist stellenweise wirklich doof und ich fand es stellenweise auch in dem Sinne, so wie du es beschreibst, langweilig, weil die Strecke halt keine Abwechslung bietet. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, weil bei mir war ja noch das Highlight, ich bin ja eigentlich nur in der Nacht gelaufen. Ich habe es ja fast nicht bei Tageslicht gesehen, die Strecke. Das macht es ja nochmal irgendwie gruseliger, den Gedanken. Aber es ist trotzdem kurzweilig, weil in deinem Kopf, so war es zumindest bei mir, eigentlich die ganze Zeit andere Dinge dich beschäftigen. Und das macht es irgendwie wieder extrem spannend. Ich hatte jetzt den Nachteil in dem Fall, dass es dieser Dutch Backyard Ultra war, also in Holland. Und da waren fast nur Holländer am Start und ich kannte jetzt auch nur den Jürgen. Mit dem habe ich mich ab und zu ein bisschen ausgetauscht, bin das ein oder andere Ründchen auch mit dem zusammengelaufen. Das war dann auch gut und bietet auch Abwechslung. Aber ansonsten war es halt nicht so wie beim Nils, dass man sagen kann, okay, man unterhält sich dann mit diesem und jenem. Das geht halt bei mir einfach schlichtweg schwer, weil die halt alle Holländisch oder Niederländisch reden. Und ja, ganz selten hat man mal irgendwie kurz auf Englisch mit jemand geredet, aber das war jetzt nicht so die Riesenabwechslung. Also es wird dann schon irgendwann die Strecke langweilig, ja. Wobei es dann bei mir irgendwann zum Glück dann hell wurde, aber da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Und ab da war es halt wieder, war es ein komplett anderes Rennen. Das war halt dann ganz was anderes. Aber da kommen wir vielleicht nachher drauf, wenn wir das Ganze mal ja, Punkt für Punkt von vorne bis hinten durchgehen, wie der ganze Ablauf so war.
Okay, dann hast du es schon gesagt. Also das soziale Aspekt quasi fast komplett weg gewesen, dadurch, dass es in Holland war. Warum hast du dir gedacht, läufst du das in Holland? Also da wird es ja in Deutschland oder vielleicht auch in nahe österreichische Umgebung irgendwie was Näheres geben. Warum hast du dir gedacht, ich fahre einmal quer durch Deutschland und das auch noch, glaube am Renntag? Du bist ja, glaube in der Früh hochgefahren und dann abends da mitgelaufen. Warum tut man sich das an?
Das war mehr so ein bisschen eine Schnapsidee, weil eben der Jürgen, also nochmal für die, die es vielleicht jetzt nicht mehr wissen, Jürgen war der, mit dem wir die Folge 4 aufgenommen haben, den Lukas und ich an der Zugspitze vorm Zugspitz Ultra kennengelernt haben. Und Jürgen ist Holländer und er ist ja damals seinen ersten Ultra gelaufen, den Zugspitz Ultra, die 100 Kilometer. Und hat eigentlich nur die Gelegenheit gehabt, im Flachland zu trainieren. Und deswegen hatten wir ihn ja im Podcast. Und seitdem bin ich mit Jürgen, ja, ich möchte fast sagen, so ein bisschen ja, virtuell befreundet, nennen wir es mal so. Wir schreiben ab und zu und tauschen uns aus oder telefonieren auch mal. Und er hat eben erzählt, dass er sich jetzt für diesen Backyard Ultra eben angemeldet hat. Und das habe ich mir dann einfach mal so angeguckt auf der Homepage, die die haben, und habe gedacht, ja, eigentlich liegt es vom Terminlichen her ganz cool. Und es wäre auch für mich mal so ein Mentaltest, weil eben ja Anfang März sind halt bei uns noch keine Rennen. Und es kollidiert halt auch nicht mit irgendeinem Rennen, die dann bei mir irgendwann im Mai mit Innsbruck losgehen. Das heißt, es ist noch weit genug davor, dass man da ein bisschen experimentieren und vielleicht auch sich verausgaben kann. Und dann habe ich gedacht, komm, ich guck mal, ob ich einen Startplatz krieg. Bin dann über die Warteliste noch nachgerückt, weil der Lauf ausgebucht war, habe dann kurzfristig noch einen Startplatz gekriegt und habe mich dann eben nach kurzer Absprache zu Hause, ob das terminlich machbar ist, weil es eben am Wochenende ist, dazu angemeldet. Also es war wirklich der zeitliche Aspekt, dass es gut liegt eben mit Anfang März, wo sonst noch keine Rennen sind, wo ich sonst nichts geplant habe. Und die Backyards, die ich so kenne im deutschsprachigen Raum, die sind irgendwie entweder auch sehr weit weg, also die sind ja auch nicht alle in Bayern oder in der Nähe, oder halt dann mehr Richtung Jahresmitte oder Jahresende. Und Jahresmitte ging gar nicht und Jahresende war jetzt, es war ja nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt Backyard Ultra laufen. Das war wirklich so spontan die Idee zu sagen, ach komm, das bietet sich jetzt irgendwie an, treffe ich den Jürgen nochmal und lauf mit ihm da zusammen. Das war eigentlich die Idee dahinter.
Okay, aber das heißt, also ich habe das schon noch richtig im Kopf, du bist schon wirklich am gleichen Tag doch hingefahren, gell?
Ja, genau. Ich habe halt einen Zwischenstopp gemacht in Württemberg, da in meiner Zweitwohnung. Bin quasi am Vortag nach Württemberg gefahren und dann von dort aus in der Früh los. Das sind dann von da noch ja so 5,5 Stunden Fahrt. Das ist noch einigermaßen machbar. Also ich habe dann irgendwie um 6 einen Wecker gestellt, also noch relativ human und bin dann hochgedüst und war dann irgendwann so um die Mittagszeit oben, kurz nach Mittag.
Ja, aber das ist ja dann trotzdem relativ anstrengend. Also so 5,5 Stunden Autofahren ist ja jetzt auch nicht, da kommt man jetzt nicht erholt an unbedingt.
Nee, das ist richtig. Also es wäre schon besser, einen Tag vorher anzureisen, dass man den Tag dort sich ausruhen kann. Und das war bei mir jetzt so, da sind wir vielleicht auch schon so bei dem ganzen organisatorischen Thema. Die haben den Lauf eben gestartet am Freitagabend um 20 Uhr, ist der Start. Und ab Mittag kann man an das Veranstaltungsgelände quasi, ja, kann man sich da einfinden und halt seine Startnummer holen und kriegt dann seinen Platz zugewiesen, an dem man sein Zeltchen oder was auch immer aufbauen kann. Und ich war wirklich der allererste, der vor Ort war. Die haben gerade in dem Gelände, das ist so ein Parkgelände, so ein Ferienpark, wo Ferienbungalows sind und Campingplatz ist. Und in diesem Gelände haben die diesen Lauf veranstaltet. Das heißt, die haben da auf diesem Freizeitparkgelände ein Fußballfeld und das haben die im Prinzip so als diese Unterbringungszone für die ganzen Läufer hergenommen und auch diese Start- und Wechselzone. Also es ist quasi so, die Strecke geht um diesen kompletten Park im mehr oder weniger Zickzack um mehrere Ecken und Kurven so außenrum. Das meiste, würde ich sagen, ist im Wald, weil das halt ein bewaldetes Gebiet ist, statt. Und an dem Start und Ziel, das ist natürlich dasselbe Ort, weil es ja eine geschlossene Runde ist, da gibt es eben ein großes Zelt, wo die halt Verpflegung aufgebaut haben, wo man sich hinsetzen kann, wo auch Lautsprecher ist und wo WCs aufgebaut sind. Und gegenüber, also auf der anderen Seite der Strecke, ist dann auf dem Fußballfeld, wird dann abgesteckt in 4x4 Meter große Parzellen. Das heißt, das ganze Feld wird so in Karo-Muster unterteilt. Und da bekommt jeder der Starter, das waren 150 Personen angemeldet, bekommt eine Zelle zugewiesen. Die Startnummer 1, also der sich als erstes angemeldet hat, bekommt die Parzelle, die am nächsten an Start und Ziel ist. Das ist in gewisser Weise definitiv ein Vorteil. Ich hatte einen riesen Nachteil, wenn man so sieht, weil ich mich ja nachgemeldet hatte und Startnummer 145 war. Das heißt, ich war im hintersten Eck des Fußballfeldes und hatte einen vergleichbar langen Weg zu Start und Ziel. Habe mich dann aber mit Jürgen abgesprochen und wir haben dann gemeinsam uns auf seinem Platz untergebracht. Das darf man auch machen. Da hat man halt zu zweit dieselbe Fläche dann auch nur zur Verfügung, aber das macht nichts. Ja, und auf diesen Feldern bauen dann die Teilnehmer, je nachdem wie professionell und erfahren sie sind, ihre Sachen auf, die sie mitgebracht haben, ihr Equipment auf. Ich habe da im Vorfeld mal ein bisschen versucht, mich zu informieren, was man denn alles so mitnehmen sollte. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, bevor es jetzt hier ausartet. Auf jeden Fall, Jürgen hatte dann so ein Partyzelt mitgebracht, also quasi so ein Pavillonzelt, was aber leider ein Dach hatte, aber keine Seitenwände hatte. Und das Problem war, ich war wie gesagt als erster dort, habe meine Sachen ausgeladen, habe die schon auf diese Parzelle gestellt, habe auch so einen Campingstuhl dabei gehabt und habe mich da dann halt aufgehalten die ganze Zeit. Und es war zwar trocken, aber es ging den ganzen Nachmittag schon ein richtig kalter und frischer und richtig kräftiger Wind. Also mich hat es nachmittags schon irgendwie halb immer gefroren. Und obwohl so die Luft vielleicht 8, 9 Grad hatte oder irgendwie sowas, saß ich da mit meiner dicken Dynafit-Jacke und Mütze und das hat so gezogen und gepfiffen. Also es war echt unangenehm. Und das war halt auch wirklich so ein bisschen das Problem, dass ich eigentlich viel zu früh dort war, die Fahrt anstrengend ist, dann die ganze Zeit da rumgesessen bin und durchgekühlt wurde. Das war jetzt sicher nicht die perfekte Vorbereitung und da sind wir jetzt eigentlich erst wieder bei deiner Frage angekommen. Ich habe mir noch für dieses ganze Wochenende ein Bungalow gemietet gehabt, dort auf dem Gelände, damit ich nach dem Lauf mich ausruhen und duschen und schlafen kann, bevor ich wieder heimfahren muss, weil ich ja nicht komplett erschöpft dann ins Auto steigen wollte. Dummerweise konnte ich da am frühen Nachmittag noch nicht einchecken, weil der erst dann irgendwie am späten Nachmittag frei war. Also das heißt, ich habe den vor dem Lauf, habe ich den Bungalow gar nicht mehr bezogen und war im Prinzip die ganze Zeit auf dem Gelände. Und das war dann schon auch anstrengend. Also man kann dann auch nicht sich hinlegen und schlafen, sondern man sitzt halt da rum und schlägt irgendwie die Zeit tot. Ich habe dann relativ lang gewartet, bis Jürgen kam. Der war dann auch erst so um 4 oder so da. Ja, und so verging halt die Zeit relativ langsam. Und war sicher nicht optimal, aber es war ja für mich auch nur ein Versuch und mein erster Backyard Ultra. Und ich wollte es einfach mal probieren, wie dieses Format funktioniert, wie mir das Spaß macht. Von dem her war jetzt ja da nicht Höchstleistung angesagt oder von mir selbst erwartet, sondern einfach mal probieren, wie weit ich komme.
Ja, cool. Und dann geht's an den Start wahrscheinlich, oder? Du hast deine Sachen, deine Startnummer geholt. Das ist wahrscheinlich über Transponder und so gelaufen, oder muss man da händisch eintragen?
Ich habe meine Startnummer geholt, beziehungsweise die Startnummer steckte an der Parzelle. Also man weiß ja, welche Nummer man in der Startliste hat. Und dann sagen die, ja, deine Startnummer, die steckt quasi an der Parzelle, an so einem Stäbchen hängt die quasi dran und die nimmt man dann und macht sie halt an seinem Dingens fest. Und wir haben uns, wie gesagt, da eingerichtet. Vorm Start haben diesen Pavillon aufgebaut. Der Jürgen hatte noch so eine kleine Strandmuschel mit dabei, die hat er in den Pavillon noch reingestellt und hatte eine Isomatte und einen Schlafsack, damit er sich halt hinlegen kann, wenn er das will. Ich hatte nur einen Campingstuhl und halt so ein paar Kunststoffboxen, wo halt Wechselklamotten drin sind und Nahrungsmittel, halt Gels und alles Mögliche, was ich halt, können wir nachher vielleicht mal noch erzählen, was man da so alles mitnehmen kann und an was man denken sollte. Genau, dann haben wir noch irgendwie um 6 oder so an dem Restaurant noch eine Kleinigkeit gegessen, weil gegessen hatte ich den ganzen Tag auch noch nichts wirklich Vernünftiges. Da haben wir dann noch ein bisschen was dort gefuttert. Ja, und dann geht's halt irgendwann an den Start, sprich um 20 Uhr ist der Start, logischerweise mit Stirnlampe, weil es da ja schon stockdunkel ist. Und dann läuft man, also davor gab es noch ein Briefing, von dem ich natürlich kein Wort verstanden habe, weil es auch auf Holländisch war, aber der Jürgen hat mir dann die wichtigsten Sachen noch so mitgeteilt. Ja, und dann stellt man sich an den Start und dann ist es immer so, dass die bei den Backyards, das ist glaube ich auch so, ich denke das ist überall so, habe das auch in anderen YouTube-Videos so gesehen, dass immer 3 Minuten vorm Start der nächsten Runde der Startgebende quasi dreimal in eine Trillerpfeife pfeift, so damit alle auf dem Gelände eben hören, in 3 Minuten geht die nächste Runde los. Und dann nach 2 Minuten das gleiche wieder, dann pfeift er halt zweimal und 1 Minute vor Start pfeift dann noch einmal in das Ding rein. Und zum Start müssen eben alle hinter der Startlinie stehen. Wer danach kommt, hat Pech gehabt und ist raus, wird disqualifiziert. Und dann kommt eben, zum Schluss zählt er halt noch runter von 10 bis 0 und dann laufen wieder alle los. Und viele hatten auch noch einen Betreuer mit dabei. Die mussten allerdings separat auch bezahlen, damit die sich da aufhalten dürfen auf dem Gelände. Die dürfen dann aber halt auch von dem Verpflegungsstand sich mit bedienen und dürfen da Kaffee trinken und so. Aber ansonsten darf da auch keiner mit auf dieses Gelände drauf. Und dann gab es eben noch die Regel, wenn einer aussteigt oder ausscheidet, dann soll er möglichst schnell auch das Veranstaltungsgelände verlassen. Also die Leute bleiben dann da auch nicht, sondern die sollen dann wirklich auch gehen. Sie dürfen sich noch kurz ausruhen an ihrem Stand, aber dann sollen sie wirklich ihr Zeug abbauen und den Stand verlassen und halt auch nicht mehr sich am Buffet bedienen. Das heißt, es ist eigentlich wirklich nur für die, die noch im Rennen sind. Und ja, wie gesagt, die erste Runde startet und dann laufen die Leute halt los, mehr oder weniger schnell oder langsam. Und Jürgen und ich haben halt irgendwo uns relativ weit hinten hingestellt und haben einfach mal so ein bisschen ja selber ausprobiert. Wir hatten jetzt auch keine Idee, wie man jetzt taktisch wirklich klug läuft. Ich habe nur mal so bei meiner Internetrecherche halt so gelesen, dass wohl die ganz Guten immer so 3 oder 4 Runden ganz langsam laufen und quasi dann schauen, dass sie eigentlich keine nennenswerte Pause machen. Die verpflegen sich dann zum Teil eben auch auf den Runden und essen jetzt gar nicht während der Pause, sondern die nehmen sich halt nur schnell was mit und verpflegen sich unterwegs. und machen dann eine Runde etwas schneller, damit sie eben eine längere Pause haben, um vielleicht mal auf Toilette zu gehen oder mal irgendwie noch was Richtiges zu essen oder, keine Ahnung, sich vielleicht umzuziehen, Schuhe zu wechseln, was weiß denn ich. Das machen wohl so die erfahrenen und professionelleren Leute so. Und wir haben einfach probiert, ja, wie soll ich sagen, an der kleinsten Mini-Steigung, die es halt mal so gab. Also es waren jetzt schon so ein paar ganz wenige Höhenmeter drin, aber nichts, was wir im Allgäu als Steigung bezeichnen würden. Da sind wir halt dann gegangen, das haben dann eh viele gemacht und dann halt wieder irgendwo gejoggt. Und am Anfang waren es ja halt dann eben auch diese knapp 150 Starter, die dann den Weg, dass ich lang schlängeln, das dauert dann erstmal ja, 1-2 Kilometer, bis sich das so ein bisschen entzerrt. Und da ist man dann eh manchmal ein bisschen gefangen in dem Tempo, was die anderen laufen. Aber das ist so komplett entspannt und hat halt überhaupt nichts mit dem Stress zu tun, den man bei sonstigen Ultraläufen immer spürt, weil alle losrennen wie doof und dann nachher vielleicht langsamer werden und einbrechen, weil beim Backyard Ultra machen das halt ganz wenige. Also wie gesagt, geht in die erste Runde rein, die läuft man so durch und probiert eigentlich, also wir haben probiert, weil wir keine Ahnung hatten, wie wir es angehen sollen, einfach immer ein bisschen gehen, wieder ein bisschen joggen, dann halt auch so Abgleich mit der Uhr die ganze Zeit am Anfang noch, um zu gucken, ja, wie liegen wir denn? Also man versucht halt immer so hochzurechnen, wie viel Kilometer habe ich jetzt schon gelaufen, wie liege ich in der Zeit, wie viel Pause bleibt dann hinten raus übrig? Und es ging eigentlich so die ersten, ja, ich möchte fast sagen, 3, 4, 5 Runden war das immer so ein Spiel, wo man das die ganze Zeit so versucht abzugleichen und zu schauen, ja, bin ich zu schnell, bin ich zu langsam, wie viel Pause kommt hinten raus. Und damit ist man eigentlich am Anfang erstmal beschäftigt. Und also die ersten schon, 3 Runden...
Ja. War die meiste Strategie schon, also von den Leuten wirklich das langsam anzugehen, oder gab es auch, also hat man gemerkt, dass alle quasi so ein bisschen am Trödeln war, weil du hast gemeint, ein paar Einzelne sind los, aber also ich kann mir das so gar nicht vorstellen, ist dann fangen dann alle an zu spazieren oder ist man am Anfang dann schon auch gejoggt? Weil also ich
glaube, nee,
spazieren
schaffst du ja nicht. Es sind am Anfang alle eigentlich gejoggt und es war dann auch so, dass man am Anfang hat sich das ziemlich geschlängelt durch den Park. Also man hat auch dann mal eine Stelle gehabt, wo man ziemlich weit sehen konnte durch das Schlängeln, wie weit die anderen schon vorne sind. Und da sind schon auch einige richtig flott losgelaufen. Der Jürgen hat dann irgendwie gesagt, er, in der zweiten Runde oder so hat er gesagt, ja, in der ersten Runde, der erste war nach 32 Minuten im Ziel. Also der ist da schon deutlich unter einer 5er Pace durchgeackert. Ob das sinnvoll war oder ob das einer ist, der halt sagt, nee, ich will halt, kann ja auch sein, dass einer sagt, ich will heute hier 50 Kilometer in Summe laufen und das aber mit einer kurzen Laufzeit, also die effektive Laufzeit vielleicht relativ kurz, vielleicht gibt es sowas, ich weiß es nicht. Aber die meisten gehen da relativ langsam und man hat auch immer, egal wie langsam man geht, immer noch irgendwie jemanden hinter sich gehabt und es war trotzdem hinten raus immer noch genügend Zeit übrig. Also ich glaube, bei der ersten Runde waren wir so bei 50 Minuten ungefähr im Ziel, hatten also dann 10 Minuten Pause. Und die hat sich extrem entspannt angefühlt, weil man halt schon, ich sage mal, bestimmt 70, 80% gejoggt ist, und aber halt langsam gejoggt und den Rest halt immer mal gegangen. Und das hat man halt einfach so immer ausprobiert. Und am Anfang bin ich mit Jürgen dann die meiste Zeit so am zusammengelaufen. Und dann nach 2, 3 Runden haben wir so ein bisschen versucht, unser eigenes Ding zu machen, aber haben uns trotzdem dann regelmäßig immer wieder getroffen an der Strecke, weil der eine halt mal gegangen ist, dann hat der andere wieder überholt oder denjenigen wieder mitgezogen und umgekehrt. Ich habe dann auch mal irgendwann eine Runde gemacht. Also irgendwann weiß man dann so genau, das war auch eine relativ markante Stelle, wo ist Halbzeit von der Runde. Das war halt auch immer gut, um nochmal so zu checken. Das hat man dann genau gesehen, okay, jetzt bin ich bei, weiß ich nicht, 24 Minuten. Da wusste man schon, okay, du hast wieder hinten raus ewig Zeit und konnte dann auch ein bisschen trödeln. Ich habe dann irgendwann mal die letzten 1,7 Kilometer bewusst nur gegangen, einfach mal, um zu gucken, wie das sich dann so anfühlt. Und da habe ich eben einfach alles Mögliche ausprobiert. Und die Schwierigkeit, was ich ein bisschen fand, war wirklich die Temperatur. die hat halt auch bei mir so ein bisschen Einfluss aufs Lauftempo gehabt, weil es mich, wie gesagt, nachmittags schon eher tendenziell die ganze Zeit gefroren hat. Und es wurde dann ja beim Lauf auch nicht wirklich besser. Also ich habe mir am Anfang eine relativ dicke Jacke angezogen für die erste Runde, weil ich zum Start schon komplett durchgefroren war. Es mir war wirklich kalt. Ich habe echt gedacht, hoffentlich geht es bald los, damit mir warm wird. Und dann war die erste Runde und dann wurde es mir wirklich während der ersten Runde so ein bisschen warm. Das war richtig, hat sich richtig gut angefühlt, dass der Körper auf Temperatur kommt. Ich bin auch die ganze Zeit mit Handschuhen gelaufen, weil es so, ja, dann in der Nacht 1, 2 Grad hatte. Und ja, dann ist halt trotzdem die Gefahr, auch wenn man langsam läuft, dass man halt irgendwann anfängt zu schwitzen. Und wenn man dann schwitzt und da wieder zu lange geht, dann kühlt man auch wieder aus. Also es war auch immer so ein bisschen ein Spiel mit der Körpertemperatur, die man da, das man da hat. Und dann war es eben auch, das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, blöd, zum Schluss den letzten Kilometer komplett zu gehen, weil man dann eben schon auskühlt und dann eine Pause hat und dann zusätzlich auskühlt. Also drum bin ich dann meistens, ich sage mal, die letzten 500 Meter oder so halt doch nochmal gejoggt, damit ich wieder ein bisschen Temperatur kriege, damit ich dann nicht in der Pause wieder auskühle. Also es sind halt so Zeugs, was man dann irgendwann für sich für gut oder schlecht findet oder in Erfahrung bringt und wo man dann halt jedes Mal so ein bisschen in der Runde anpasst. Genau.
Was war dann so deine beste Strategie? Was hat sich am meisten bewährt oder mit was bist du am längsten unterwegs gewesen oder hast du einfach trotzdem immer weiter durchgewechselt?
Ja, ich habe die Strategie wirklich dann nicht grundlegend verändert. Es war irgendwie immer das mehr oder weniger das Gleiche und es waren auch alle Runden, die ich gelaufen bin, waren irgendwo zwischen 49 und 52 Minuten. Auch wenn sie sich vielleicht unterschiedlich angefühlt haben, aber es hat sich irgendwie immer wieder so ergeben. Und nee, ich habe es dann tatsächlich nicht so wirklich verändert. Habe dann irgendwann mal, ja, wie soll ich sagen, so das, was sich verändert, ist eher im Kopf gewesen. Also das habe ich ja vorher schon erzählt, also wie sich das Ganze anfühlt. Ich weiß noch, in Runde 3, da bin ich dann auch ein Stück mit dem Jürgen zusammengelaufen, da war natürlich noch alles easy, da ist man irgendwo bei 15 Kilometer und halt das in einem super entspannten, lockeren Joggtempo und ab und zu mal Gehpausen und zwischendrin auch noch Pausen. Also das ist jetzt ja nicht wirklich anstrengend in dem Sinn. Und der Puls geht ja eigentlich bei dem ganzen Lauf sowieso nie wirklich hoch, weil man nie schnell läuft. Es ist mehr so dieses konstant Bewegungsding. Aber da haben wir eben noch gesagt, boah, jetzt schon Runde 3 und die Zeit ist so schnell vergangen, obwohl es dann ja schon 2,5 Stunden oder irgendwas rum waren von dem ganzen Rennen. Aber da ist es halt noch so voller Eindrücke und Erfahrungen und neue Dinge, die man da jede Runde irgendwo mitkriegt oder sieht. Und da ist man noch so mit dem Event als solchen und dem Neuen beschäftigt, da war die Zeit ist echt wie im Flug vergangen. Aber das hat sich auch ganz schnell dann gewandelt, weil irgendwann werden die Beine trotzdem müde, weil auch dieses langsame Gehen, ich weiß es nicht, ob das jetzt nur bei mir so ist. Ich habe das Gefühl, manche können das einfach, die gehen einfach und spüren dann nichts und es tut denen auch nie weh. Ich habe das Gefühl, dieses langsame Gehen ist für mich auch nicht effizient oder nicht, wie soll ich sagen, nicht ökonomisch. Also das strengt mich dann auch an. Also klingt doof, aber war für mich halt auch so. Und darum habe ich auch immer dann wieder gewechselt und habe gesagt, jetzt gehe ich ein Stück, jetzt jogge ich wieder langsam ein Stück und habe das einfach so durchvariiert. Ja, und dann weiß ich noch ziemlich genau bei Runde 7. Da hat er dann am Start noch so gesagt, ja, Runde 7 und jetzt habt ihr dann, wenn ihr die Runde lauft, habt ihr dann Marathondistanz überwunden. Und ich habe in dem Moment, oder da ging es bei mir los, dass mein Magen irgendwie sich nicht gut angefühlt hat. Er hat irgendwie so angefangen zu krampfen so ein bisschen. Also jetzt nicht extrem, ich konnte schon noch joggen und gehen, aber das hat mich irgendwie beschäftigt. Na, ich dachte, oh, was ist denn das jetzt? Das kenne ich so eigentlich nicht von meinen Läufen, dass ich Magenprobleme habe. Und dann hatte ich wirklich Sorge, dass irgendwie, ja, dass ich halt Magenkrämpfe kriege und nicht mehr joggen kann und dass es dann aufhört. Dann fing es da so zum ersten Mal in meinem Kopf an zu arbeiten. Und da war ich das erste Mal in so einem leichten Tief drin. Und ich wollte dann irgendwie noch posten, ja, Runde 7, Marathon und Magenprobleme, irgendwie sowas, habe ich dann nicht gemacht. Habe mich dann irgendwie so durch die Runde gewunden und dann ging es bei mir natürlich im Kopf gleich wieder weiter, weil ich ja wusste, ich muss ja trotzdem mich verpflegen und irgendwas nachschieben, Kohlenhydrate, was trinken, keine Ahnung. Aber ich hatte halt null Appetit und null Lust auf irgendwas. Das war wirklich doof. Ich habe immer so gesagt, ah Mensch, ich muss was essen und es geht nicht ohne. Und da war ich wirklich in so einer kleinen Depri-Phase. Und es hat auch die 8. Runde noch angehalten, wo es nicht so gut war. Ich glaube, da habe ich dir das dann noch irgendwie mal geschrieben. Ich glaube, das war in Runde 8.
Ja, mir hast du was gefragt, geschickt.
Wie es so geht. Ja, da habe ich dir das auch geschrieben. Dass irgendwie, du hast noch geschrieben, alles geht wieder weg. Und dann habe ich gedacht, oh ja, das ist jetzt schon relativ lang. Naja, und dann irgendwann bin ich dann eine Runde gelaufen. Dann habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich irgendwann mal auf Toilette. Dann habe ich in der Runde eben ein bisschen mehr Gas gegeben, damit ich halt dann danach eine Pause machen kann, wo ich mal auf Toilette gehen kann. Habe noch, ich sag mal, nicht gebetet, aber habe gesagt, hoffentlich ist eine von den Toiletten frei, weil das wäre jetzt auch doof, du musst auf Toilette, also du, wenn du wirklich dann musst und es ist keine Toilette frei und du schaffst es deswegen nicht wieder rechtzeitig am Start zu stehen, das ist ja auch mal richtig doof, aber war dann kein Problem, ich bin halt dann eben zügiger gelaufen, habe nicht getrödelt und habe geschaut, dass ich halt da auf Toilette kann und trotzdem noch ein bisschen Pause habe, um mich zu verpflegen, das hat auch wunderbar funktioniert. Und ja, und irgendwann waren dann auch die Magenprobleme wieder weg, aber dafür waren die Beine halt umso schwerer. Also die taten dann schon irgendwie gut weh und dann war ich bei Runde 9 vielleicht, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, und da habe ich schon gedacht, oh, das wird heute da gar nichts und ich schaffe nicht mal 10 Runden und es ist ja auch irgendwie peinlich und ich wollte auch irgendwie, habe ich mir das ja viel leichter vorgestellt und ich habe gedacht, ich schaffe da wirklich leichter mehr Runden zu laufen. Und lag dann wirklich mal, auch als ich dieses Magending noch hatte, habe ich mich einmal kurz in der Pause dann auf meine Liege da draufgelegt und habe Jürgen voll gejammert und habe gesagt, boah, ich kann nichts essen und ich muss was essen und mir geht es irgendwie nicht gut. Und da habe ich mich da so hingekauert, irgendwie halb gefroren, halb auch nicht. Und habe auch so gedacht, boah, jetzt liegen bleiben, das wäre jetzt ja so genial, hier die Zelte abbrechen, in meinen Bungalow gehen, ins Warme und einfach nur schlafen. Das wäre schon toll, aber ich habe dann irgendwie, keine Ahnung warum, das habe ich auch in irgendeinem Tipp im Internet gelesen, da hat einer gesagt, mach nicht zu lange Pausen im Sitzen, weil dann, sobald du dich hinsetzt, meint dein Körper, vor allem wenn du halt normalerweise Ultraläufer oder Dauerläufer bist, wenn du dich nach dem Sport hinsetzt, heißt es in der Regel für deinen Körper ja immer, jetzt ist aus, jetzt kannst du runterfahren. Und der ist es ja nicht gewohnt, dass er dann ein paar Minuten später wieder losrennen soll. Also machst du ja im Training auch nicht, dass du sagst, jetzt setze ich mich hin und mach Pause und dann renne ich wieder weiter und das paar Mal, das ist ja eher die Seltenheit. Und deswegen hat der gesagt, er stellt sich dann immer quasi wie so ein Timer oder Wecker und sagt, er setzt sich nie länger als 2 Minuten hin und dann steht er wieder auf, auch wenn er noch genügend Pause gehabt hätte. Und das habe ich dann halt auch so gemacht, habe ich gesagt, egal, ich stehe jetzt wieder auf, habe mir nochmal irgendwie einen Schluck Cola reingezwungen auf meinen komischen Magen, habe gedacht, vielleicht hilft es und bin halt wieder an den Start und bin halt dann wieder losgelaufen. Und so wie du es dann auch geschrieben hast, ja, das geht wieder weg. So war es dann auch. Also Magen war dann eben irgendwann kein Thema mehr. Aber dann beschäftigt einen halt einfach die Beine und dann beschäftigt einen auch irgendwann, dass man sagt, boah, es wird jetzt wirklich die Strecke langweilig. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe dieses 1-Kilometer-Schild, halte dich fest, das 1-Kilometer-Schild, ich habe das so gehasst, weil das war gefühlt ewig, bis man an diesem beschissenen, Entschuldigung, 1-Kilometer-Schild war. Da dachte ich, das gibt's nicht. Jetzt bin ich schon so lange auf dieser Runde und jetzt ist erst 1 Kilometer rum. Also es war wirklich dann auch für den Kopf anstrengend, dass ich diese vermeintlich kurze Strecke dieser Runde so in die Länge zieht. Und dadurch, dass man halt so langsam läuft und auch geht, dauert es halt einfach auch verhältnismäßig lang. Also in der Stunde machen wir halt, normalerweise laufe ich da halt, weiß ich nicht, gute 10, 11, 12, je nachdem Kilometer, wie schnell ich halt laufe. Und da kommst du halt gefühlt irgendwie nicht vom Fleck. Und ja, das war dann schon für den Kopf auch zäh immer. Und dann zu wissen, ah, jetzt weißt du genau, bis zur Halbzeit kommt wieder diese ewig lange Kackgerade, die man dahinter latschen muss. Und nochmal zwei Knicke, bis dann wirklich da an der Hälfte der Strecke angekommen bist. Und es war dann immer so ganz, ganz für den Kopf ganz schön, wenn man da dann war. Und ja, also es wird dann schon auch von der Strecke her irgendwie langweilig. Und ich war wirklich da schon nah dran zu sagen, nee, ich höre jetzt irgendwie auf. Ich habe mich so nach einem warmen Bett gesehnt, weil es, also eigentlich mehr nach dem warmen als nach dem Bett, weil es mich halt die ganze Zeit irgendwie gefroren hat. Ich habe mich dann in einer Pause auch mal komplett umgezogen. Kann sein, dass das auch Runde 9 war oder war es Runde 10. Ich glaube, es war Runde, nach der Runde 9. Also wirklich neue Oberteil angezogen, andere Jacke oder zwei dünne Jacken drüber, dass halt wirklich obenrum wieder alles trocken ist. Aber ich war nach der Runde, war ich trotzdem wieder nass geschwitzt und es war eigentlich wieder genau wie vorher und doch wieder kalt. Also es hat irgendwie alles temperaturmäßig nicht so funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte.
Gab es dann irgendwann irgendwie einen Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt wird das Teilnehmerfeld dünner oder haben die alle sehr, sehr lang durchgehalten? Weil ich kann mir vorstellen, dass, weiß nicht, die meisten halt wahrscheinlich so kurz nach Marathondistanz sagen, okay, danke schön, war's. Hat man das gemerkt oder eigentlich überhaupt nicht?
Vergleichsweise wenig. Ich habe dann im Startfeld in den einzelnen Runden schon gemeint, dass es weniger wurde. Und von dem, was ich mein Gefühl war, hätte ich eher gedacht, dass es sogar deutlich, also dass es spürbar weniger geworden ist. Aber die haben dann, das habe ich aber erst ein bisschen später gesehen, immer so eine Tafel aufgestellt, wo sie halt hingeschrieben haben, Runde wie viel Kilometer das schon sind und wie viele Teilnehmer noch in der letzten Runde durchs Ziel gelaufen sind. Und da war es gar nicht so dramatisch. Also das, am Anfang laufen doch relativ viele und der Marathon ist noch für die meisten kein Problem. Klar, da scheiden welche aus. Irgendwann ist mal einer gehumpelt und hat sich an Knöchel gefasst. Der wird halt irgendwo umgeknickt sein. Ich meine, da scheidet schon der eine oder andere aus oder vielleicht hat wirklich einer auch Magenprobleme. Aber dass einer jetzt schon früh aussteigt, weil er konditionell am Ende ist, da hatte ich nicht das Gefühl, dass es da viele sind. Und es sind auch, da laufen auch Leute mit, wo man sagt, boah, was habe ich hier für Wettkämpfer oder Mitbewerber, die schauen zum Teil, ja, jetzt unsportlich ist jetzt unfair, das stimmt jetzt so auch nicht, aber wenn du hinter denen so herläufst, dann denkst du auch, boah, nee, das sieht jetzt gar nicht so sportlich aus, aber das sind welche, die sind einfach unfassbar zäh. Die ziehen einfach Runde um Runde ihr Ding dadurch. Die wären vielleicht bei irgend so einem Ding, wo es wirklich um Tempo geht, also da wären die wahrscheinlich verloren, aber in dem Format sind die halt brillant. Und von dem her, den Knick, den man wirklich so sieht, das erste Mal, wo es wirklich deutlich weniger werden, ist wirklich erst nach den 100 Kilometern. Wo wirklich, also da gibt es eine Kurve, die haben halt dann zu jeder Runde aufgetragen in so einem Diagramm, wie viele Leute sind noch am Start. Und am Anfang halt in den hohen Balken, die 150 knapp Leute. Und es geht halt so am Anfang kaum runter, dann geht es immer relativ gleichmäßig runter. Also ich denke, nach jeder Runde hören da ungefähr gleich viel wenige Leute auf. Aber nach den 100 bzw. 106 geht es deutlich runter. Also da gibt es einmal so einen Schnapper nach unten und dann fängt sich das auch wieder und dann laufen die, die dann noch da sind, die laufen dann auch wieder noch deutlich weiter. Aber 100 ist halt so eine Schallmauer und da habe ich mich auch mal mit einem unterhalten, das war aber dann schon in meiner letzten Runde, da wusste ich schon, ich höre danach auf. Der hat dann auch gesagt, hey, du siehst noch super aus, weil kommen wir vielleicht auch nachher noch kurz drauf. Da habe ich ja nochmal so eine Filmaktion gestartet für das Video. Was du mir noch zusammenschnippelst. Und da bin ich halt an dem so mit der Kamera vorbeigelaufen und dann hat er gesagt, ah ja, und wie schaut's aus und so. Und dann habe ich gesagt, ah, ist meine letzte Runde. Und dann hat er gesagt, ja, nix, lauf weiter, die 100 schaffst du locker und so. Und mit dem habe ich dann ein bisschen gequatscht und habe ich auch gesagt, was er so vorhat. Und er hat auch gesagt, ah ja, er läuft halt so von Runde zu Runde und jetzt ist mal sein nächstes Ziel ist die 100 Kilometer und dann so, und dann schaut er mal Runde für Runde weiter, wie es so läuft. Also das ist, glaube ich, auch eine gute Taktik, gar nicht zu sagen, ich nehme mir den Kilometerwert vor oder die Rundenzahl, sondern wirklich Runde für Runde zu schauen, wie es läuft. Und ja, zum Tipps und Empfehlungen kommen wir vielleicht nachher noch, was ich so als Learning da mitgenommen habe. Aber wie gesagt, 100 ist so eine Schallmauer, wo wahrscheinlich viele sagen, nee, 100 ist mein großes Ziel. Und wenn man die dann geschafft hat, dann ist man, glaube ich, auch als Normalmensch ist man dann auch bedient und kann dann auch sagen, nee, ich habe jetzt viel erreicht, jetzt kann ich mit gutem Gewissen aufhören. Und dann gibt es vielleicht auch so ein Ding, dass man sagt, jetzt ist die Motivation eben nicht mehr so hoch, noch unbedingt weiterlaufen zu müssen. Weil gewinnen wird man ja sowieso nicht in der Regel.
Gab es dann halt den Moment, dass du vergessen hast, also ich nehme an, du hast die Uhr auf Pause gedrückt und dann wieder los. Hast du es irgendwann mal vergessen? Weil ich bin mir 100% sicher, wenn ich das machen würde, ich würde mich selber um 2, 3 Runden auf Strava betrügen, weil ich einfach nicht dran denken würde.
Ich habe es genau aus dem Grund das nicht gemacht. Ich habe die Uhr einfach durchlaufen lassen. Weil das, was man in der Pause zurücklegt, das sind wenige Meter. Da habe ich gedacht, die sind mir jetzt in dem Moment wurscht. Und es war dann auch nach der ersten Runde, da habe ich ja eben noch genau dahin geguckt, war es eben auch so, dass ich nach der Pause war ich irgendwie auf dem GPS bei 6,72 Kilometer. Also ich hatte dann auch mit dem zu meinem Platz zurückgehen und kurz ins Verpflegungszelt gehen, hatte ich dann die 6,7 Kilometer zusammen. Also das hat jetzt die Laufleistung nicht nennenswert erhöht. Weil also diese Zelte, die man da aufschlägt, die sind ja wirklich vom Start und Ziel sind es vielleicht 20 Meter, die ich laufen musste zu meinem Zeltplatz. Also das ist wirklich marginal. Und auf der anderen Seite von der Strecke ist direkt das Verpflegungszelt. Also da kommen keine nennenswerten Strecken zusammen. Darum habe ich es einfach durchlaufen lassen.
Ja, ist wahrscheinlich besser so.
Ja, ich glaube auch. Und ja, genau.
Wann wusstest du dann, also was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, jetzt reicht's dir? Also hat irgendwas wehgetan oder einfach keine Motivation, müde? Hast du überhaupt mit Müdigkeit zu kämpfen gehabt? Weil das ist sowas, das kann ich nicht. Also ich bin dann nachts schon auch müde.
Es ging komischerweise wieder. Es war einmal wo dieses Thema mit dem Magen war. Dann hatte ich mit dem zu kämpfen. Und dann hatte ich einmal ganz kurz, es war aber nur ein Moment zum Glück, so das Gefühl, dass mein Kreislauf so, das hatte ich bei der Zugspitze auch ein paar Mal, dass mein Kreislauf so komisch war, dass mir so ein bisschen schummrig war, so ganz sonderbar. Und das hatte ich auch einmal. Und da weiß ich noch, da ist mir so in den Kopf geschossen, wo ich gesagt habe, ah, Mist, jetzt geht das auch noch los, dass quasi die Müdigkeit mich einholt. Oder die Übermüdung mich einholt. Das war aber dann weg und ich hatte damit mit Müdigkeit kein Problem. Mein Problem war die Kälte, die war wirklich ein Problem, die hat extrem an mir gezerrt, weil ich Kälte ja sowieso hasse und es war wirklich für mich sehr unangenehm. Der Jürgen hat auch gelitten unter der Kälte, dem war es auch zu kalt. Wahrscheinlich ging es vielen so, aber die meisten haben halt nicht so rumgeheult wie ich. Auf jeden Fall Kälte war ätzend, weil es ja wirklich schon auch nachmittags losging, dass mich da gefroren hat. Und dann die ganze Nacht, und es wurde ja nachts dann auch nicht besser, es wurde ja eher kühler noch. Zum Glück war im Wald der Wind nicht so stark oder war dann weg, weil sonst wäre es total Hölle gewesen. Und dann war es halt auch so, dass ich ja schon so nach relativ schnell gemerkt habe, dass es mich mehr anstrengt, als ich es vermutet hätte. Und das hat mich ein bisschen mental runtergezogen, weil ich mir schon auch mehr vorgenommen hatte und gedacht habe, dass dieses Format leichter ist, weil man eben so vergleichsweise gemütlich sich bewegen kann. Und die Anstrengung jetzt vom Puls, wie gesagt, Puls geht da nie hoch. Zumindest bei mir ging er nie hoch. Ich habe auch eine kleine Anekdote, es waren auch welche unterwegs, die haben geschnauft. Und ich dachte, was ist mit dem los? Wie will denn der da jemals irgendwas erreichen? Wenn er bei der Langsamkeit so schnaufen muss, keine Ahnung, waren die Person, habe ich mir dann nicht gemerkt, ob die dann lang dabei war oder nicht. Vielleicht tue ich ihr komplett Unrecht. Aber das war, es war einfach so vom Körper, mit der Kälte, mit auch die Beine waren angestrengt. Nicht so, dass ich sage, ich kann jetzt nicht mehr joggen, weil es mir zu anstrengend ist, sondern einfach so die Beine einfach angestrengt irgendwie und nicht so willig zu laufen und ja, und eben die Kälte. Und das hat mich sehr mental runtergezogen und sehr beschäftigt. Und da habe ich relativ schnell gemerkt oder gedacht zu merken, dass ich bei Weitem nicht so weit kommen werde, wie ich es mir erhofft habe. Und wie auch viele, die wir ja gefragt haben auf Insta, wie viele Runden ich denn wohl schaffen werde, mir zugetraut hätten. Und da war ich dann schon irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, das ist jetzt ja auch totaler Scheiß. Meine eigenen Erwartungen, die ich auch nicht jetzt in der Zahl niedergeschrieben hatte, aber so rein von der Größenordnung her, schaffe ich nicht. Und ich schaffe nicht mal das, was mir die ganzen Leute zugetraut haben. Das ist dann auch irgendwie, denkt man, peinlich. Und das hat mich halt so die ganze Zeit irgendwie ein bisschen runtergezogen. Und ja, und dann habe ich relativ früh gedacht, nee, ich steige jetzt dann irgendwann aus. Und dann war aber auch halt gut, dass Jürgen da war, weil den wollte ich jetzt auch nicht so enttäuschen und dann so schnell alleine lassen. Und habe mich halt dann doch immer wieder aufgerafft. Und komischerweise, es ging ja dann doch jede Runde. Und die Runden, ich habe es ja auch schon gesagt, waren immer gleich schnell. Und auch wenn sie sich unterschiedlich schwer angefühlt haben, hat man es trotzdem immer locker in diesen, ja, locker in der Stunde geschafft. Also rein vom Zeitpuffer her locker. Und dann war es eigentlich wirklich so in Runde, ich war dann froh, dass ich die Runde 10 gemacht habe, dass es zumindest zweistellig war. Und dann war für mich so das Ding, wo ich gesagt habe, okay, jetzt laufe ich noch eine Runde, die schaue ich jetzt mal noch, wie die geht. Habe mich dann noch kurz mit dem Jürgen abgestimmt, habe noch gesagt, du, wann geht denn bei euch die Sonne auf in Holland zurzeit? Lohnt sich schon, die Kamera wieder mitzunehmen auf die Runde, damit ich wenigstens noch irgendwie ein bisschen was von der Strecke im Hellen gefilmt habe, weil ich hatte ja nur die erste Runde die Kamera dabei, und da war es ja schon dunkel. Und dann war es eben 7, muss ich überlegen, nee, das war zwischen 6 und 7 die Runde, genau, die müsste es gewesen sein, die Runde 11. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, das ist jetzt meine wahrscheinlich letzte Runde, ich höre jetzt dann auf und bin nochmal losgelaufen. Und da so ein bisschen hingetrödelt, habe mir, das weiß ich noch, damit ich die Runde überhaupt irgendwie überstehe, als mentalen Anker eine Dose Red Bull mitgenommen. Die habe ich dann irgendwie nach Kilometer 1 oder so, habe ich die dann aufgemacht und ganz gemütlich im Gehen getrunken. Und dann wurde, irgendwann hat man gemerkt, es wird doch irgendwie schon so leicht hell. Und ich dachte, ah, Mensch, blöd, jetzt hättest du die Kamera dabei haben müssen, weil irgendwie sah es so aus, als gäbe es so ein bisschen Morgenrot irgendwo hinterm Wald. Und dann hat man zum ersten Mal so stellenweise ein bisschen was von der Strecke erkannt, weil sonst war es ja eben nur Stirnlampe und alles dunkel. Und da hatte die ganze Strecke angefangen, so einen ganz anderen Charakter zu kriegen. Und dann habe ich aber meine Kamera vom Handy ausgepackt und habe gesagt, jetzt muss ich wenigstens noch irgendwie ein bisschen was bei halbwegs Licht filmen und muss ja auch jetzt noch so ein bisschen Fazit fürs Video aufnehmen. Und habe dann mich da eben verabschiedet aus dem Rennen, habe so halt erzählt in der Kamera, dass, ja, wie es halt so war, so ein kleines Fazit, und habe gesagt, so, für mich ist jetzt hier Schluss, und bin halt die Runde zu Ende gelaufen, meine Dose Red Bull, wie gesagt, ausgetrunken, und dann bin ich durchs Ziel gelaufen und Runde 11 war erledigt. Na, ich dachte, okay, passt soweit, bin ins Verpflegungszelt, dann gab es dann eben, weil ab 7 Uhr Frühstück für die Teilnehmer und die Helfer dann bereitgestellt wurde, gab es halt irgendwie so Brötchen mit Käse oder Nutella, und dann habe ich mir da so ein Käseding genommen und habe mir eine große Tasse Kaffee rausgezogen und habe mich da hingesetzt und in dem Zelt und habe den Kaffee geschlürft, und der war richtig mega gut, habe mich so über den Kaffee gefreut und über diesen Käsesemmel und war irgendwie so erleichtert, dass es rum ist. Und dann pfeift der Typ da in seine Pfeife wieder rein, dreimal, und dann habe ich gedacht, ach, weißt du was, jetzt wird's hell, ich kann doch jetzt wenigstens noch schnell die Kamera holen und laufe einfach nochmal am Anfang mit, damit ich jetzt nochmal mit der richtigen Kamera die Strecke gefilmt habe, dass wir noch ein bisschen schönes Bildmaterial haben. Und dann bin ich schnell noch zum Zelt rüber gehechtet, habe die Actioncam geholt habe mich wieder eingereiht ins Starterfeld und stand halt wieder mit am Start. Und dann ging es los und ich bin wieder losgelaufen. Bin dann als Letzter hinten losgelaufen, habe halt dann so ein bisschen die Kamera hergerichtet und angefangen zu filmen und habe von hinten den ganzen Tross gefilmt. Und da war es dann eben schon wirklich hell. Die meisten haben sogar schon die Stirnlampe weg. Ich hatte sie noch an, aber ist ja wurscht. Und bin dann da gelaufen. Und dann hat mir das irgendwie so eine Freude gemacht, dass ich da mit meiner Tasse Kaffee und dem Semmel da auf der Strecke bin und mit der Kamera und so gefilmt habe. Und war wirklich am Anfang Letzter von der Runde und dann bin ich irgendwann losgejoggt, habe so ein bisschen den Bodenbelag gefilmt und die Leute gefilmt und dann habe ich angefangen, damit es ein bisschen abwechslungsreich wird, die Leute zu überholen. Dann habe ich einen Spaß dran gefunden, Leute zu überholen und bin immer schneller geworden. Ich weiß gar nicht, was da los war. Dann habe ich echt, also von hinten gefühlt das halbe Feld überholt mit einer Geschwindigkeit, die ich die ganze Zeit davor nie gelaufen bin. Und hatte so einen Spaß, es war unglaublich. Bin dann irgendwann bis zu Jürgen vorgelaufen, da habe ich bloß irgendwie noch einen komischen Spruch gelassen. Und er hat bloß gesagt, oh, so schnell kann ich nicht. Und hab den einfach überholt. Und das ging dann so bis ungefähr zur Hälfte von der Strecke. Und da war ich so happy und meine Beine waren dann aber halt auch wirklich in dem Moment durch, dass ich wieder gegangen bin. Und dann haben mich die wieder alle überholt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich meinen Soll erreicht. Ich habe jetzt meine 12 Runden, ich habe jetzt zumindest die Mindestrundenzahl, die derjenige auf Insta getippt hat, der die wenigsten Runden getippt hat, erreicht. Also ich habe wenigstens einen glücklich gemacht und war nicht unter allen Erwartungen zurückgeblieben und hatte da die eigentlich für mich schönste und beste Runde und hab das auch nochmal richtig genossen, dass es eben hell war und man die ganze Landschaft mal endlich gesehen hat und die Strecke bei Tageslicht. Und es war komplett was anderes, wenn man dann wirklich sieht, wo man läuft. Und im Nachhinein ärgert es mich brutal, weil ich habe nach der Runde dann wirklich aufgehört. Ich war nach der Runde auch wieder bei irgendwie 50 Minuten, weil ich ja eine ganze Zeit sehr schnell für meine Verhältnisse oder für dieses Format gelaufen bin. Hinten raus bin ich dann fast alles wieder gegangen. Aber es war dann wieder so eine 50er-Runde. Und und eigentlich hätte ich einfach weitermachen müssen. Es wäre überhaupt kein Problem gewesen, so gesehen. Kam dann der Jürgen eben auch noch ins Ziel, der saß dann auch im Verpflegungsding. Ich habe schon gesagt, so, ich bin jetzt raus, für mich war es das, ich hatte damit abgeschlossen. Und der Jürgen hat auch, oh, und ihm tut auch alles weh und er will auch nicht mehr und es fühlt sich nicht gut an. Und dann habe ich gesagt, komm Jürgen, eine Runde geht noch. Dann habe ich den noch motiviert, noch eine Runde zu laufen, was er dann auch gemacht hat. Hat er gesagt, okay, eine letzte läuft dann noch, dann ist er nochmal los. Dann habe ich auch gedacht, wieso bin ich Vollidiot eigentlich nicht nochmal mitgelaufen? Und ja, auf jeden Fall für mich war nach 12 Runden Schluss, waren dann 80 Kilometer. Ich war so leicht enttäuscht, möchte ich mal sagen, nicht wirklich enttäuscht, dass ich doch deutlich hinter dem geblieben bin, was ich mir irgendwie vorgestellt hatte, was möglich ist. Und war dann aber am Ende doch auch zufrieden, weil es 80 Kilometer Anfang März muss man auch erstmal laufen, egal wie langsam, habe ich mir dann gedacht. Und jedem, dem du sagst, du bist 80 Kilometer gelaufen, der schüttelt sowieso den Kopf und sagt, du spinnst doch komplett, 80 Kilometer im Kreis zu laufen. Von dem her, es ist ja nicht nichts, aber das war halt in meinem Kopf, war es halt erstmal weniger, als ich mir so erwünscht und erhofft hatte. Und ja, dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen mein Zeug abzubauen in der Runde da, in der der Jürgen noch gelaufen ist. Habe dann alles schon mal ins Auto geräumt und habe dann bloß noch mit ihm kurz gequatscht, als er wieder ins Ziel kam und habe halt gesagt, ja, wie schaut's aus, ob er mich noch irgendwie braucht für irgendwie zum Zelt abbauen oder so. Und dann hat er gesagt, nee, er hat auch schon zu Hause angerufen, er wird abgeholt. Und er hat dann eben nach der 13. Runde auch aufgehört. Und dann waren wir beide raus. Ja, und dann habe ich halt endlich mein Bungalow ja, sozusagen beziehen können. Ich bin dann da bloß rein, habe heiß geduscht, ewig lang. Und habe mich ins Bett gelegt, irgendwie tat mir alles weh, wirklich alles. Das war von Kälte, von Bewegung, von weiß ich nicht was. Und ja, dann habe ich da ein bisschen gepennt, nicht so lang, wie ich eigentlich wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fahre ich jetzt halt wieder nach Hause, weil schlafen kann ich nicht und die Zeit totschlagen will ich da auch nicht. Und dann bin ich halt wieder zurück nach Württemberg, wo du mich dann dankenderweise abgeholt hast und mit ins Allgäu
Natürlich.
geschleppt hast. Genau. Das
Ich
war so
habe
mein.
gesehen, bevor du jetzt noch was sagst, ich habe gesehen, die Medaille, die gab es komischerweise am Anfang, oder? Habe ich es richtig verstanden?
Nee, die lag da nur bei der Anmeldung, lag die nebendran, dass man sieht, was es zu gewinnen gäbe, wenn man als Letzter übrig bleibt. Und ich glaube, es waren zwei Medaillen, ich habe es nicht ganz verstanden. Die eine war eben die Last Man Standing Medaille, also wirklich für den, der am Ende übrig bleibt. Und dann war es eben so, dadurch, dass das der einzige offizielle Backyard Ultra in Holland ist, dass sie gesagt haben, wer die 24 Runden schafft, also dann in dem Fall sind es 100 Meilen, der ist automatisch bei der Backyard oder halt fürs holländische Backyard-Team bei der WM mit dabei. Also das war auch für die Holländer quasi so ein Quali-Rennen, dass die sich dafür, ich weiß nicht, ob das dann in Amerika ist oder was, keine Ahnung, dass die dann da halt teilnehmen dürfen, wer die 24 Runden schafft. Genau. Und ich denke, für die wäre da wahrscheinlich diese Medaille noch gewesen. Das weiß ich aber nicht sicher.
Und jetzt die ganz klare Frage, die mir schon tatsächlich seit ein paar Tagen brennt, die ich aber noch nicht gestellt habe. Wie lange ging das Ganze noch? Wann war es vorbei?
Der Sieger hat 31 Runden, glaube ich, gebraucht, um zu gewinnen. Also das ging quasi 24 Stunden, also quasi von 20 Uhr bis 20 Uhr und dann ist der noch fast die ganze Nacht durchgelaufen, die zweite, und dann war es aus, weil dann der zweite eben aufgehört hat. Also der war dann irgendwie so bei 230 Kilometer oder irgendwie sowas oder 240 und hat damit gewonnen. Und der stand aber auf dem Bild, aber auch da wie ein Einserle. Also ich glaube, der wär wahrscheinlich aus Doppelte gelaufen. Ich weiß es nicht. Also es gab irgendwo ein Bild, wo der Erste und der Zweite noch drauf sind und der Zweite, der sah echt gebrochen aus und der Erste, der stand da stramm, straff Ding und also ich glaube, der hätte noch gekonnt. Also nee, muss ich echt sagen. Hammer, Hammerleistung, muss ich echt sagen. Also, ich glaube, das Nachts durchlaufen, das ist mies am Anfang, aber es ist halt auch richtig gut, wenn es dann hell wird. Und da hätte man wirklich schon auch, wie der eine gesagt hat, jetzt kommt die 100, schaffst du locker. Das wäre, glaube ich, wirklich gut gegangen, weil ja, ich war dann bei 80 Kilometer, da war es dann gerade hell. Und da hätte man sagen können, jetzt laufe ich noch weiter bis gegen Mittag und dann habe ich die 100 Kilometer, dann hätte ich hätte jetzt noch, weiß ich nicht, drei Runden im Hellen laufen können und hätte ja, leider kam die Sonne nicht richtig raus, aber halt die Helligkeit genießen können, dass es vielleicht ein bisschen milder wird. Das wäre wahrscheinlich locker drin gewesen. Und ja, es ist vielleicht auch so mein größtes Learning jetzt für die Renntaktik als solche, was ich anders machen würde, beziehungsweise ich glaube, ich traue mich fast zu sagen, anders machen werde, weil irgendwann muss ich das nochmal probieren, aber dann halt auch mit dem Fokus zu sagen, heute will ich wirklich so weit laufen, wie ich komme und nicht sagen, ich teste mal das Format aus. Und das ist wirklich, das hat mir der Jürgen ganz am Anfang noch gesagt, dass über 90% anscheinend der Backyard Ultra Teilnehmer in der Wechselzone aufhören und nicht auf der Strecke aufhören oder ausscheiden. Und das ist mir aber auch erst wirklich danach gekommen, obwohl es total naheliegend ist, gesagt, beim nächsten Mal, ich stelle mich immer wieder an den Start hin, egal wie scheiße es mir geht, und ich versuche diese Runde noch durchzugehen, zu spazieren, zu wandern, zu irgendwas. Weil ich glaube, dass dann noch ganz viele Runden in diesen 60 Minuten möglich gewesen wären, rein vom Tempo her. Und ich würde mir das nächste Mal vornehmen oder werde mir vornehmen, außer ich habe halt wirklich eine Verletzung oder sonst irgendwas, dass ich sage, ich laufe die Runde los und ich höre nur auf, wenn ich die Runde nicht mehr in der vorgegebenen Zeit schaffe, dann bin ich halt raus. Also, ja, wenn es körperlich nicht geht oder wenn ich halt unterwegs dann wirklich mal in die Büsche muss oder keine Ahnung was und ich schaff's halt zeitlich nicht, ja, dann ist es so. Aber dann war es auch nicht zu verhindern. Und so immer jede Runde in um die 50 Minuten zu laufen und dann zu sagen, ja, die 13. Runde hätte ich jetzt nicht mehr geschafft, ist ja totaler Bullshit. Die hätte ich natürlich geschafft. Also, da hätte ich mir wirklich einen Fuß brechen müssen in dem Moment. Da hätte ich mir nochmal irgendwie schön ein paar Gummibärchen und Riegel und Kekse mitgenommen auf die Runde und hätte die genüsslich gegessen. Und wahrscheinlich hätte ich locker die Hälfte der Runde auch nochmal joggen können, wenn nicht sogar mehr. Und das wäre für mich fürs nächste Mal mein Learning, dass ich sage, niemals in der Verpflegung aufhören. Das ist zu einfach zu sagen, jetzt höre ich auf.
Aber die wichtigste Frage ist, wann laufen wir gemeinsam mal sowas?
Das liegt ja eher an dir als an mir, weil dir ist sowas viel zu langweilig und zu langsam. Also
Wer
ich
sagt
laufe
denn
jederzeit
sowas?
gerne das mit dir. Man findet bestimmt auch welche. Ich habe ja gerade so ein bisschen Zeit, aber das Blöde ist, ich hätte echt richtig Lust, bei uns in der Nähe so einen blöden Backyard zu veranstalten. Und ich habe die perfekte Strecke, zufällig ist mir die letztens eingefallen, aber ich werde sie jetzt nicht spoilern. Und da müsste ich wirklich mal mit der entsprechenden Gemeinde oder Verwaltung sprechen, ob das da denkbar wäre. Das Problem ist halt, ich könnte jetzt in den nächsten 2 Monaten was planen, aber danach habe ich auch keine Zeit mehr. Und wenn ich selber was plane, ist es halt auch blöd, selber mitzulaufen. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also bei uns in der Nähe ist es vielleicht eher schwierig und ansonsten müssen wir uns einfach mal einen aussuchen und melden uns da an. Entweder noch dieses Jahr im Herbst oder halt nächstes Jahr.
Ist im Sommer nix. Oder
Nee,
Sommer generell nix.
im Sommer sind wir doch schon voll mit Zeug.
Ja, aber. Ja, okay.
Also wir können ja mal gucken, vielleicht ist irgendwas im August oder September, da ist bestimmt irgendwie was.
Ja,
Aber
September ist Meierhofen Ultrax.
ja, eben, schau, dann geht es schon wieder los. Und wenn, dann will ich auch für so ein Ding auch noch mal ein bisschen geübt haben und noch ein bisschen flach gelaufen sein und nicht quasi aus meinem letzten Ultra im Juni raus dann sagen, jetzt laufe ich noch ein Backyard, weil es gerade so schön ist.
Du willst mich nur versägen. So ein Ding ist es
Nee,
nämlich.
nee, wirklich nicht. Ich will ein bisschen besser hinkriegen als dieses Mal. Werde noch ein bisschen an meinem Equipment feilen, was ich so mitnehme. Da habe ich auch noch so ein paar Dinge, die ich noch anders organisieren würde. Und ja, von dem her war das jetzt ein gutes Testevent. Und das kommt dann auch im Video, sage ich das auch noch, aber ich kann es dir hier auch schon mal sagen. Also, was ich nicht mehr machen würde, wäre wirklich so früh im Jahr das zu tun. Erstens, die Form stimmt nicht. Das ist halt auch, muss ich halt auch mir ehrlich eingestehen, auch wenn es weh tut, meine Form ist halt noch nicht so gut, dass ich da die Mega-Leistung abrufen kann, weil es halt Anfang März ist. Das Zweite ist, Anfang März ist es sehr lange dunkel. Also ich bin wirklich ja diese 11 Stunden fast komplett im Dunkeln gelaufen. Also 11 Stunden nur dunkel und 1 Stunde war dann hell. Das heißt, es ist sehr lang dunkel, was nervig ist. Und es ist halt auch kalt. Das war das Allerschlimmste für mich. Wir hatten jetzt noch Glück, dass es trocken war. Aber die Kälte war halt auch blöd und da habe ich mir echt gewünscht, so einen Lauf zu haben, wo es halt tagsüber 20, 25 Grad hat und nachts irgendwie so angenehme, laue 12 Grad. Das wäre mal richtig schön. Das könnte ich mir gut vorstellen. Dass es nachts so ein bisschen abkühlt und erfrischt, aber nicht, dass man nicht friert. Also das wäre für meinen nächsten Lauf, der muss irgendwie im Sommer sein. Klar, wenn es zu heiß ist, ist es, glaube ich, auch eine Tortur, logischerweise. Aber das Kalte war für mich echt grausam. Und der Rest sind eigentlich so Details mit organisatorischem, was ich machen würde. Also ich würde auf jeden Fall das nächste Mal schauen, dass ich ein geschlossenes Zelt habe, da wo halt der Wind nicht reinziehen kann, wenn ein Wind geht. Ja. Ganz wichtig, Schuhe. Ich habe auch einmal Schuhe wechseln müssen, weil ich mit den einen, die ich am Anfang an hatte, nach 25 Kilometer gemerkt habe, ich muss die ganz dringend wechseln, damit ich halt nicht mir eine Blase unten am Ballen laufe, weil dann wäre es glaube ich, auch ziemlich schnell vorbei gewesen. Das hätte ich mir nicht angetan, mit einem offenen Fuß da rumzurennen. Hab dann zum Glück mit dem zweiten Paar Schuhe den Rest durchlaufen können, ohne nennenswert Probleme. Ich glaube, ich hätte ein bisschen später dann aber an einer anderen Stelle Blasen gekriegt. Das heißt, ich hätte nochmal tauschen müssen. Sprich, unterschiedliche Paar Schuhe mitnehmen ist auf jeden Fall extrem wichtig. Wechselklamotten sowieso, frische Socken mitnehmen. Ja, und ansonsten zum Essen habe ich eigentlich so alles Mögliche, was mir eingefallen ist, was man brauchen könnte, mit dabei gehabt. Von natürlich Gels, Riegel, Nüsse, Chips oder Flips hatte ich dabei, Tuck-Cracker, vegane Sojawürstchen oder Frikadellen und keine Ahnung, allen möglichen Gedöns zum Trinken, Cola, Red Bull, Wasser, sonstiges Zeug. Also da halt einfach irgendwie alles dabei haben, wo man sagt, Hauptsache irgendwas dabei haben, wo man Lust drauf hat. Und ja, und halt die Sachen in einer möglichst wasserfesten Box mit Deckel, dass wenn man irgendwo ist, wo es regnet oder sehr feucht ist, dass das Zeug halt trocken bleibt. Also sowohl die Wechselklamotten als auch das Essen. Und natürlich mit deiner Powerbank und allen möglichen Stromversorgern, weil man auf dem Fußballfeld natürlich keinen Strom hat, damit man halt Handy laden kann oder Stirnlampe laden könnte, wenn man sie noch öfter brauchen würde für mehrere Nächte, was auch immer. Oder sonstiges Zeug zum Aufladen. Ja, einen bequemen Stuhl, was eine warme Decke oder einen Schlafsack zum Drüberziehen in den Pausen. Und dann ist eh schon gut. Und Blasenpflaster und sonstige Pflaster natürlich. Jo.
Okay, letzte Frage hätte ich noch.
Jawohl.
Hätte man das Gelände verlassen dürfen in der Pausenzeit oder ist das auch tabu?
Das ist eine gute Frage. Weiß ich
Einmal
nicht.
schnell durchsprinten, Döner holen und zurückkommen.
Nö,
So
aber
eine
für das kannst du
Aktion.
ja. Also, das ist natürlich auch noch ein Hinweis. Ich würde das nie ganz alleine machen. Also, ich habe die Leute, die so einen Betreuer dabei hatten, das hat schon auch was. Also, wenn du jemanden sagen kannst, hey, in der nächsten Runde bitte, ich würde jetzt, kannst du mir bitte, was weiß ich, einen Apfel aufschneiden oder das Stück Pizza herrichten oder das und das Paar Schuhe oder sonst irgendwas machen, das ist schon extrem hilfreich, wenn man da jemanden hat. Und so jemand kann dann ja auch sagen, okay, jetzt hole ich dir halt den Döner, wenn es so ist. Also das geht natürlich dann schon selber. Gut, an meiner Stelle, da wäre nichts in der Nähe gewesen, um was zu holen. Aber wenn du da jemanden hast, der dich betreut, ich denke, der hätte schon irgendwas machen können und dürfen. Das wäre, glaube ich, nicht das Problem gewesen.
Hätte ich auch
Und
was bestellen
ansonsten,
können. Das wäre richtig cool gekommen. Wenn du
ja,
kommst
das
gerade
wäre
ins
sicher
Ziel und
auch
dann
cool
steht der
gekommen,
Pizzamann mit seinem Karton.
wenn der Pizzaservice kommt. Das wäre auch gut. Ja, und ansonsten glaube ich, ist es auch gut, wenn man das irgendwie mit ein, zwei, drei Freunden oder Bekannten oder Verwandten macht und da nicht ganz alleine ist. Das ist halt auch so zum Motivieren oder auch um einfach mal sein Leid auszuschütten und irgendeinen voll zu heulen. Es ist auch mal gut, wenn da noch andere Leute sind. Und ich glaube, wenn man da die richtigen hat und wo auch der eine vom anderen weiß, was der andere jetzt gerade hören will und was nicht, dann kann das auch sicherlich nochmal dazu führen, dass man die eine oder andere Runde noch dreht, die man sonst vielleicht nicht mehr drehen würde. Also das hilft mit Sicherheit auch, wenn man da eine coole Truppe ist und ein bisschen Betreuung noch mit dabei hat.
Ja, cool.
Genau, also Fazit für mich. Im ersten Moment habe ich gedacht, boah, muss ich das nochmal haben? Da habe ich erst so gedacht, nein, aber das ging ganz schnell danach, dass ich gesagt habe, nee, man kann das deutlich besser hinkriegen nach dem ersten Mal üben. Die Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe, die würde ich das nächste Mal anders machen und da geht mit Sicherheit auch noch deutlich mehr. Und das Format, das hat schon auch wirklich was. Also es ist schon interessant, sich damit zu beschäftigen, in jeder Runde wieder, ah, wie gehe ich jetzt die Runde an, wie nehme ich, was mache ich jetzt in der nächsten Pause, was brauche ich jetzt gerade, wie geht es mir gerade, wie gehe ich damit um, ist schon spannend. Und das, was einem so durch den Kopf geht, dieses Leiden und die Dinge, ist schon in gewisser Weise ähnlich wie so bei den Ultraläufen, die ich sonst so gemacht habe. Also diese keine Lust mehr haben zu denken, ah, jetzt komm, es wäre jetzt gerade schön aufzuhören. Solche Gedanken, die hatte ich jetzt bei den Läufen immer, die hatte ich bei dem Backyard Ultra auch. Und das Interessante ist halt jedes Mal wieder, die gehen oft halt auch wieder weg. Das war ja dann eben dieses ganz Faszinierende, dass ich dann diese 12. Runde laufen konnte, wie, keine Ahnung, als wäre es meine zweite Runde. Das hätte ich mir in Runde 8 oder 9 überhaupt nicht vorstellen können. Da war ich schon nah dran zu sagen, jetzt lasse ich es bleiben. Und dann kommt irgendwann wieder so ein Schub, wo es wieder richtig gut läuft, weil ich halt davor mich vielleicht gut verpflegt habe oder keine Ahnung, weil das Red Bull von der vorigen Runde in Summe mit dem Käsesemmel und dem Kaffee Wunder gewirkt hat. Ich weiß es nicht. Aber so ist es ja dann jedes Mal. Und es wäre wahrscheinlich noch ein paar Mal so gegangen, dass ein riesen Down kommt und dass auch das dann wahrscheinlich wieder überwunden wird und es halt wieder weitergeht. Und ja, da geht schon noch mehr und das ist ja eigentlich gerade das Coole und Spannende an dem Format, dass man das halt durchlebt und übersteht und ja, und jedes Mal mit der Situation halt wieder neu umgeht und ja, einen Lösungsweg findet. Also hat schon was, muss ich sagen.
Bin ich sehr gespannt. Ich hätte echt Lust, auch mal das zu machen. Definitiv.
Also gut, dann müssen wir das jetzt einfach uns mal vornehmen, dass wir das mal machen. Und da finden wir bestimmt noch die eine oder andere Person, die auch noch da Bock drauf hat und auch mitmacht. Und dann
Wir
machen wir mal
aktivieren
irgendwie
einfach unsere Podcast-Hörer.
genau, da machen wir mal irgendwie eine coole Aktion draus. Genau.
Unbedingt. Perfekt.
Perfekt. Da
Ja,
sind wir
ja.
durch.
Sind wir durch?
Und wie lange haben wir denn jetzt eigentlich gequasselt?
Stunde
Ich sehe es
16.
gar. Oh mein Gott. Ja, der Kollege Roli, dem habe ich unseren Podcast auch mitgeteilt. Der hört den immer auf dem Weg zur Arbeit, wenn er mit dem Fahrrad fährt. Also der fährt immer mit dem Fahrrad rein.
Gut so.
Und der hat gesagt, er muss aber ganz schön oft zur Arbeit fahren, damit er eine Folge zu Ende hören kann.
Muss halt ein bisschen langsamer treten.
Ja, aber immerhin hört das an. Ist ja auch schon was. Gut, in
Definitiv.
diesem Sinne, überziehen wir es nicht.
Nein.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn einer Fragen zu dem ganzen Spaß noch hat, obwohl ich viel dazu gesagt habe, einfach gerne auch schreiben, kein Problem. Und ansonsten sage ich, wie der Lukas immer sagt, haut's rein, frohes Training, frohes Schaffen, gutes, hoffentlich schon eingeschlafen sein und bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Ciao, ciao.
Dann auch von mir noch einen schönen Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.